Ich möchte jetzt eigentlich ein paar Teile aus dem Buch vorstellen. Nicht einen kompletten Überblick, aber ich denke ein paar Teile, die meiner Wahrnehmung nach in der Diskussion um Griechenland eher ein bisschen kurz kommen. Da wird es dabei gehen um das politisch-ökonomische Verhältnis zwischen Deutschland und Griechenland vor allem und wie stark das eben historisch gewachsen ist, dieses Verhältnis. Auf andere Aspekte möchte ich weniger eingehen, aber das ist ja klar, in einer Dreiviertelstunde kann man nicht alles machen und sozusagen die volle Geschichte soll dann in diesem Buch drin sein, also die volle Geschichte zu dem Verhältnis zwischen Deutschland und Griechenland mit all den deutschen Verbrechen, die es in diesem Verhältnis gegeben hat. Einsteigen möchte ich mit ein paar Daten zur ökonomischen und vor allem sozialen Lage in Griechenland. Denn ich denke, wenn man über den deutschen Griff nach Griechenland oder überhaupt über die deutsche Politik gegenüber Griechenland spricht, dann denke ich, muss man eigentlich damit anfangen, welche sozialen Verwüstungen die deutsche Politik in Griechenland heute anrichtet. In dem Fall meine ich mit deutscher Politik die EU. Austeritätsdiktate, also diese Kürzungsdiktate, die vor allem maßgeblich auf deutschen Druck zustande gekommen sind, dass Griechenland so kürzen muss. Man redet ja immer von Sparen, aber Sparen ist eigentlich ein Euphemismus. Die müssen ja ihren Haushalt wirklich brutal zusammenstreichen, haben sie ja schon längst. Das ist eine Sache, die tatsächlich maßgeblich über die EU auf deutschen Druck vermittelt ist. Diese brutalen Kürzungen haben dazu geführt, dass erstmal die Wirtschaft an sich überhaupt nicht mehr rund läuft. Das Bruttoinlandsprodukt Griechenlands ist von 226 Milliarden Euro im Jahr 2010 auf 176 Milliarden Euro im vergangenen Jahr geschrumpft, also um fast ein Viertel eingebrochen. Das ist gigantisch. Während andere Länder wachsen, ist es in Griechenland um fast ein Viertel zurückgegangen. Das hat übrigens, kleine Randnotiz, dazu geführt, dass die hohe Staatsverschuldung in Griechenland von 125% des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2010, das war ja der Grund, warum man gesagt hat, in Deutschland eben die deutsche Regierung, Griechenland muss jetzt seinen Haushalt kürzen, diese Staatsverschuldung ist auf gerade mal 184% gestiegen durch diese angebliche Krisenlösungspolitik, die diese Kürzungsorgien beinhaltet hat. Man sieht also, das Ganze ist selbst aus einer ökonomischen Perspektive sowas von fehlgeleitet, aber egal. Die soziale Lage in Griechenland hat sich durch diese Kürzungen ganz dramatisch verschlechtert. Erstmal ganz trockene Zahlen sind zum Beispiel die Arbeitslosigkeit, die bei 23,2% im Moment liegt. Die Jugendarbeitslosigkeit bei 48%, das bedeutet von 100 jungen Leuten sind 50 ohne Arbeit. Und das sind nur die offiziellen Zahlen, also das sind nur diejenigen, die noch den Gang zum Arbeitsamt auf sich nehmen, ne, um sich überhaupt arbeitssuchend zu melden. Die Einkommen sind dramatisch eingebrochen, mal nur ein paar Ausschnitte aus der Entwicklung. Es gibt gute Statistiken zum Jahr 2014, die feststellen, dass im Jahr 2014 das durchschnittliche Jahreseinkommen in Griechenland gegenüber 2013 um 7% gesunken ist und gegenüber 2012 sogar um 16%. Das heißt, die Leute haben gerade mal einen Sechstel ihres Einkommens verloren binnen 2 Jahren. Entsprechend ist die Armut dramatisch gestiegen. Es gibt eine neue Untersuchung, die die extreme Armut in Griechenland misst. Das ist eine Untersuchung, die von einer griechischen Institution durchgeführt worden ist. Die geht sehr detailliert vor. Da wird nicht einfach jetzt nur das Einkommen gemessen, da wird auch differenziert, leben die Menschen auf dem Land? Da haben sie ja unter Umständen noch Zugriff auf einen Garten, in dem man Nahrungsmittel anbauen kann, was die Armut etwas lindert. Oder leben sie in der Stadt, wo das nicht gegeben ist und wo noch zum Beispiel Nahverkehrskosten hinzukommen. Ja, und diese Untersuchung, die wirklich sehr ausdifferenziert ist, kommt zu dem Ergebnis, dass die extreme Armut in Griechenland von 2,2% der Bevölkerung im Jahr 2009 auf 13,6% im vergangenen Jahr angestiegen ist. Also 13,6% der griechischen Bevölkerung sind nach dieser wirklich sehr differenziert vorgehenden Statistik extrem arm. Die Armut hat dazu geführt, dass die Obdachlosigkeit explodiert ist in Griechenland. In Athen ist die Obdachlosigkeit inzwischen nach offiziellen Zahlen 3-mal so groß wie in Berlin. Und das sind, wie gesagt, auch nur die offiziellen Zahlen. Die Armut ist das eine, das ist eine furchtbare Sache. Die Armut wird verschlimmert dadurch, dass auch die Gesundheitsversorgung zusammengestrichen worden ist in einem Ausmaß, das wirklich haarsträubend ist. Allein von 2010 bis 2015 mussten 40% aller Krankenhäuser schließen. Es wurden in den Polikliniken 50% der Ärzte entlassen, ne, der Ärzte und Ärztinnen schlicht und einfach gefeuert. Inzwischen gibt es 3 Millionen von den 11 Millionen Griechen und Griechinnen, die keine Krankenversicherung mehr haben, die also total auf dem Trockenen sitzen, was die Gesundheitsversorgung angeht. Und gäbe es in Griechenland nicht Initiativen von unten, teilweise kleine Kliniken von unten, also die in Eigeninitiative von Menschen aufgebaut werden in ihrer Freizeit, um da eben denjenigen zu helfen, die komplett rausfallen aus der Gesundheitsversorgung, dann wäre der Zustand noch um ein Vielfaches schlimmer, als er sowieso schon ist. Das Ganze hat strukturelle, ganz tiefgreifende Folgen, abgesehen von der akuten Not. Es gibt Untersuchungen, die sich mit der Entwicklung der Bevölkerungsstruktur beschäftigen, und die kommen zu dem Schluss, dass die Mittelschicht in Griechenland am Wegbrechen ist, dramatisch am Wegbrechen. Es gibt eine Untersuchung, die stammt sogar von einem Finanzdienstleister, nämlich von Credit Suisse, also eine Organisation, die nun sozialer Neigungen nicht unbedingt verdächtig ist, aber die kommen zu dem Schluss, dass es weltweit 5 Länder gibt, in denen die Mittelschicht wegbricht. Eines davon ist Griechenland, also ein Land der Europäischen Union, der einige der reichsten Länder der Welt angehören. Das sind wirklich haarsträubende Verhältnisse. Und es kommt noch dazu, dass jetzt ja gerade beschlossen worden sind die Rentenkürzungen, die demnächst dann auch umgesetzt werden, auf wiederum Druck der Europäischen Union und ganz maßgeblich auf deutschen Druck. Die Rentenkürzungen belaufen sich auf einen Durchschnitt von 9% pro Rentner und Rentnerin. In Einzelfällen werden sogar 18% der Renten gekürzt. Damit sollen 1,8 Milliarden Euro eingespart werden. Das ist 1% des Bruttoinlandsprodukts bei alten Menschen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und man muss dazu sagen, Renten haben in Griechenland eine besondere Bedeutung, denn es gibt, wenn man arbeitslos wird, ein Jahr Arbeitslosengeld und dann gibt es exakt nichts mehr. Dann sitzt man komplett auf dem Trockenen. Und das bedeutet, dass historisch gesehen in Griechenland die Renten auch so eine Art Ersatz-Hartz IV sind sozusagen. Also wer überhaupt nichts mehr hat, kriegt halt die Lebensmittel von seiner Familie, platt gesagt. Und das geht dann letztlich eben immer über die Renten. Irgendwer, eine Großmutter oder ein Großvater hat man dann noch, der oder die eine Rente kriegt. Nun, das bricht jetzt alles weg. Also damit werden nicht nur, was ja schon schlimm genug ist, ältere Menschen aufs Trockene gesetzt, sondern wirklich ganze Familien damit. Gut, die Verhältnisse sind haarsträubend und ich denke, das muss man bei der Auseinandersetzung mit Griechenland immer ganz konkret im Blick haben. Ganz anders sieht die Lage aus, wenn man sich die Entwicklung der, ich sage jetzt mal, deutsch-griechischen Beziehungen anschaut, aus der Sicht des deutschen Establishments, das hier, also der deutschen Eliten, die hier die Politik gestalten. Da spielt eine wichtige Rolle natürlich die Tatsache, dass Griechenland nach wie vor ein Absatzmarkt für deutsche Produkte ist. Es ist so, dass Griechenland ökonomisch tatsächlich stark von Deutschland abhängig ist bis heute. Griechenland wickelt 10% seines Außenhandels mit Deutschland ab, mehr als mit jedem anderen Land. In Griechenland kommen fast 20% aller Direktinvestitionen direkt aus Deutschland. Dann kommt noch hinzu, weitere 20% kommen jeweils aus den Niederlanden und aus Luxemburg. Nun ist es so, dass die Niederlande dafür bekannt sind, dass sie ein Finanzsystem haben, das es sehr lukrativ macht, zum Beispiel von Deutschland aus, die Investitionen in Griechenland über die Niederlande abzuwickeln. Ähnlich Luxemburg. Das sind so finanztechnische Besonderheiten. Will aber sagen, von diesen insgesamt 40% Investitionen aus Luxemburg und den Niederlanden sind mit großer Wahrscheinlichkeit ein relativ hoher Teil auch deutsche Investitionen. Das heißt also, der deutsche Wirtschaftseinfluss ist nach wie vor sehr stark. Und deutsche Wirtschaftsverbände beobachten das sehr genau. Die stellen fest, okay, also die Menschen in Griechenland sind sehr arm. Ist so, aber nach wie vor sind, und das ist jetzt ein Zitat von einer Außenwirtschaftsagentur, die der Bundesregierung selbst angegliedert ist, die stellen dann fest, dass rund ein Drittel der Neuwagen in Griechenland aus Deutschland stammen, dass 27% der Importe medizinischer und pharmazeutischer Produkte aus Deutschland kommen, also die deutsche Pharmaindustrie verdient noch. Soweit sie übrigens, muss man dazu sagen, das Interesse nicht verloren hat. Es gibt schon Pharmakonzerne, die beliefern Griechenland nicht mehr, weil es sich für sie nicht mehr lohnt. Die Menschen kriegen die Medikamente dann halt nicht mehr. So ist die Lage da inzwischen schon. 17% der elektrischen Maschinen, man könnte ja so noch weitermachen, aber ihr seht, es ist viel, was aus Deutschland kommt. Und auf der einen Seite bedeutet es schon eine relative Abhängigkeit Griechenlands von deutschen Importen. Auf der anderen Seite, Deutschland verdient nach wie vor. Und schaut man sich die Außenhandelsstatistiken an, dann stellt man fest, es fließen jährlich nach wie vor Milliardensummen aus Griechenland nach Deutschland ab. Weil nämlich Griechenland-Beispiel letztes Jahr, Waren im Wert von 5 Milliarden Euro aus Deutschland importiert hat, aber gleichzeitig nur Waren im Wert von 2 Milliarden verkaufen konnte. Und diese Waren im Wert von 2 Milliarden, das sind keine Industrieprodukte, das sind Nahrungsmittel, das ist Olivenöl zum Beispiel, das sind Oliven, das sind, ich weiß nicht, Korinthen-ähnliche Sachen und das sind mineralische Rohstoffe. Also das sind, wenn man so will, fungiert das Land als Absatzmarkt und als Rohstofflieferant. Es ist ein klassisch koloniales Verhältnis, wenn man so will, so bitter wie das ist, aber die ökonomischen Statistiken besagen das. Ja, man sieht also, das Verhältnis ist ein sehr, sehr ungleiches. Griechenland wird von der deutschen Industrie punktuell immer noch genutzt, auch wenn es tendenziell wegen seiner Armut auch an Bedeutung verliert. Man sieht das, die Leute werden immer ärmer, sie können in absoluten Zahlen weniger kaufen. Vor 7, 8 Jahren waren die deutschen Exporte noch größer und inzwischen gibt es, wie gesagt, zum Beispiel die ersten Pharmakonzerne, die nicht mehr nach Griechenland liefern, weil es sich nicht lohnt. Aber es gibt Einzelne, die durchaus noch Profit draus schlagen. Zum Beispiel gibt es Böhringer, die haben eine Fabrik in Griechenland, von der aus sie den Nahen Osten und Asien beliefern. Also sowas machen die durchaus noch. Und auf der anderen Seite gibt es Konzerne wie Lidl, die direkt von der Armut profitieren. Denn Lidl ist halt bekanntermaßen ein Supermarkt, der eher billige Produkte verkauft, auch wenn in Griechenland in absoluten Zahlen die Produkte nicht unbedingt billiger sind, aber relativ gesehen. Klar, und Lidl hat immer mehr Märkte aufmachen können im Laufe der letzten Jahre und macht sich da breit, dank der Armut, wenn man so will. Gut, das wäre so der ökonomische Aspekt, also die ökonomische Ungleichheit. Wenn man sich jetzt anschaut, wo diese ökonomische Ungleichheit herkommt, dann glaube ich, tut man gut dran, tief in die Geschichte zurückzugehen. Vielleicht nochmal zur Bedeutung dieser ökonomischen Ungleichheit. Die Tatsache, dass Griechenland deutsche Industrieprodukte kaufen muss und auf der anderen Seite nur Agrarprodukte liefern kann, die ist ja mit Schuld an diesem Handelsdefizit, 3 Milliarden Euro jedes Jahr, die abfließen nach Deutschland. Und dieses Handelsdefizit treibt natürlich strukturell gesehen Griechenland immer weiter in die Verschuldung. Also das trägt dazu bei, dass das Land nach und nach Schulden aufbaut. Das heißt also, dieses ungleiche Verhältnis ist ein wichtiges Element, vielleicht sogar das zentrale Element dabei, dass Griechenland in diese Schuldenkrise gerutscht ist. Also insofern hat diese Ungleichheit viel damit zu tun mit dieser Krise und man fragt sich, wo kommt sie her? Ich denke, wenn man sich die griechische Geschichte anschaut, dann kann man feststellen, dass Griechenland von den ersten Jahren seiner Staatlichkeit an in den 1830er Jahren ein Land gewesen ist, das in ganz hohem Maß von auswärtigen Mächten abhängig gewesen ist. Das waren am Anfang seit der Staatsgründung 1830 vor allem Großbritannien, zunächst noch Frankreich und Russland mit dazu. Das waren so die wichtigen äußeren Mächte. Hatte zur Folge, dass die ersten politischen, ich glaube Parteien sollte man nicht sagen, denn Partei wird mit der heutigen Parteistruktur verbunden, aber die großen politischen Fraktionen, die es damals gab, die hießen schlicht und einfach russische Fraktionen, britische Fraktionen und französische Fraktionen. Das waren die drei großen politischen Strömungen in Griechenland in den 1830er, 40er Jahren. Da sieht man diese Abhängigkeit. Deutschland hat da... Ich meine, Deutschland gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht als einheitlichen Staat, aber zu diesem Zeitpunkt hat ein heutiges Bundesland schon eine wichtige Rolle in Griechenland gespielt, nämlich Bayern, das damalige Königreich Bayern. Das ist so gekommen, dass 1831 der damalige griechische Präsident der Kapodistrias ermordet worden ist und dann die drei erwähnten äußeren Mächte nämlich einen Staatschef gesucht haben. Und sie haben beschlossen, diesmal nicht einen Präsidenten einzusetzen, sondern einen König. Und sie haben sich einen König rausgesucht, der auf der einen Seite aus einer Dynastie kam, die nicht so stark war, dass sie Großbritannien, Frankreich und Russland hätte gefährlich werden können. Die haben sich also da keine Konkurrenz ranzüchten wollen. Aber sie haben eine Dynastie genommen, die schon so viel Gewicht hatte, dass sie außenpolitische Interessen hatte. Und das waren die Wittelsbacher. So ist es gekommen, dass einer von den Wittelsbachern dann tatsächlich 1832 zum griechischen König erklärt worden ist. Das war der Otto von Wittelsbach. Der war damals 16 Jahre alt, als er zum griechischen König erklärt wurde. Und der ist dann runter nach Nafplio zuerst. Das war damals noch die Hauptstadt. Und er hat dann Athen zur Hauptstadt gemacht. Und man sieht das Wirken von Otto und der rund 10.000 bayerischen Spezialisten und Experten und heute würde man sagen Entwicklungshelfer und Berater, die er mit runtergenommen hat, noch heute. Die haben dort nicht nur das Rechtssystem mit aufgebaut und vor allem auch die Armee trainiert. Das konnten Deutsche schon immer recht gut. Sie haben da auch an der Stadtarchitektur mitgewirkt. Das griechische Parlamentsgebäude zum Beispiel, das war mal das Königsschloss von Otto. Ne? Das so als solches ist es gebaut worden. Und der Architekt, das war derjenige, der in München die Feldherrnhalle und das Siegestor gebaut hat, der Friedrich Gärtner. Also wenn ihr mal in Bayern seid, seht ihr viel griechische Architektur oder andersrum. Ja, so sichtdicht sind die Zusammenhänge. Übrigens sollte man dazu sagen, die Bayern waren nicht beliebt in Griechenland. Also das Deutschlandbild ist ein wirklich auch gewachsenes, wenn man so will, in Griechenland. Denn die Bayern haben sich da wirklich einen Namen gemacht als Verfechter, so hat es ein Historiker mal beschrieben, Zitat, als eine der striktesten absoluten Monarchien ihrer Zeit, Zitat Ende. Ne? Und das wird heute weitgehend als ein autoritäres und antiparlamentarisches Zwischenspiel eingestuft. Es gab vorher schon Verfassungsentwürfe in Griechenland, die die Wittelsbacher dann erstmal abgeschafft haben und die ihnen wieder abgetrotzt werden mussten. Gut, aber das ist erstmal eine Episode geblieben. Es ist dann so gewesen, dass Großbritannien eigentlich bis zum zweiten, sagen wir bis in die 30er Jahre hinein, die führende äußere Macht in Griechenland war. Deutschland ist im Verlauf des Kaiserreichs wieder stärker zum Zug gekommen. Man muss dazu sagen, dass das Deutsche Reich nicht das Hauptgewicht auf Griechenland gelegt hat, weil das Deutsche Reich damals dran war an einer Riesenbaustelle, nämlich der Bagdadbahn durch das Osmanische Reich hinunter an den Persischen Golf, nach Bagdad eben, wie der Name Bagdadbahn sagt. Bagdad liegt nicht am Persischen Golf, aber sie wollten dann noch weiter bis runter nach Basra. Und das Ziel war damals ja eben über eine ökonomische Expansion über das Osmanische Reich in den Mittleren Osten irgendwann bis nach Indien zu kommen und gegen das britische Weltreich rivalisieren zu können. Das waren diese deutschen Pläne und Griechenland war da so eine Nebenbaustelle. Aber gut, Interessen hatten die damals schon in Griechenland. Man hat gute Kontakte gehabt zu dem griechischen Kronprinzen, der dann später auch König geworden ist, aber Kronprinz eben in den 1890er, in den frühen 1900er Jahren, der hat seinerseits in Deutschland studiert, an der Preußischen Kriegsakademie hier in Berlin, ist Mitglied einer Heidelberger Studentenverbindung geworden, übrigens war also gut integriert im damaligen Kaiserreich. Und über ihn hat es damals schon starke pro-deutsche Seilschaften gegeben, die es geschafft haben, Griechenland im Ersten Weltkrieg lange neutral zu halten. Großbritannien, das den führenden Einfluss hatte in Griechenland, wollte immer, dass Griechenland an seiner Seite in den Ersten Weltkrieg eintritt. Aber zu deutschen Gunsten konnte diese deutsche Clique am Königshof in Griechenland eben Griechenland aus dem Krieg erstmal heraushalten, bis spät in die Kriegsjahre hinein. Wirklich prägend geworden ist der deutsche Einfluss dann in den 1920er Jahren. Und das ist eine ganz interessante Episode, deswegen möchte ich sie kurz erzählen. Sie fing an eigentlich im Jahr 1923 und mit dem Herrn Reemtsma von der Zigarettenfabrik Reemtsma. Das ist insofern eine interessante Geschichte mit dieser Zigarettenfabrik, als Griechenland damals auch natürlich ein Agrarstaat war. Da gab es noch keine wirkliche Industrie. Griechenland war ein Agrarstaat, hat vor allem Korinthen und sowas verkauft, die vor allem nach Großbritannien. Und Griechenland hat in den Balkankriegen kurz vor dem Ersten Weltkrieg das heutige Nordgriechenland dazu gewonnen. Weite Tabakanbaufelder. Und da war dann plötzlich Tabak eigentlich das maßgebliche landwirtschaftliche Produkt Griechenlands. Und die wollten das natürlich möglichst teuer verkaufen, um Geld zu verdienen. 1923 fährt der Reemtsma runter, kauft fast die ganze Tabakernte Nordgriechenlands auf und macht daraus seine Ernte 23. Deswegen heißt das Ernte 23, weil es die Ernte des Jahres 1923 in Nordgriechenland war. Und seitdem ist der Reemtsma der Hauptaufkäufer griechischen Tabaks gewesen. Und für Griechenland war das eine richtig große Nummer. Also damit ist das damalige Deutsche Reich in der Exportrangliste plötzlich auf den ersten Rang geschnellt. Also war der Hauptabnehmer griechischer Produkte und damit natürlich für Griechenland ökonomisch sehr wichtig. Das ist sozusagen der erste Schritt gewesen, Griechenland in diese ökonomische Situation hineinzukriegen, dass es Lieferant von Agrarprodukten und Rohstoffen für Deutschland geworden ist, aber gleichzeitig industrielle Produkte kaufen sollte. Man muss für die 20er Jahre sagen, kaufen sollte, denn die deutsche Wirtschaft damals hatte natürlich immer vor, ihre Produkte zu verkaufen, ins Ausland zu exportieren, so wie sie es heute auch hat. Das hat bei Griechenland erstmal noch nicht wirklich geklappt. Es kam dann 1932 dazu, dass es ein neues Abkommen gegeben hat, ein Clearing-Abkommen mit Griechenland. Diese Clearing-Abkommen sind damals etwas gewesen, was man in der Wirtschaftspolitik breit diskutiert hat, sind heute weitgehend unbekannt, leider, weil sie damals eine verhängnisvolle Wirkung hatten. Diese Clearing-Abkommen waren ein Instrument, das von der Idee her so war, Man wickelt den beiderseitigen Handel nicht über Devisen ab, also heute würde man sagen nicht über Dollar oder über Euro, sondern man wickelt ihn auf dem Papier ab, über Rechnungen auf dem Papier. Und dazu richtet man eine Clearingstelle ein, wo praktisch der Wert der Exporte notiert wird und wo dann Griechenland praktisch den Wert der seiner Tabakexporte nach Deutschland gutgeschrieben kriegt und für diesen Wert dann Produkte aus Deutschland importieren kann. Das ist ein Modell, was damals breit diskutiert wurde, dass das Deutsche Reich mit einer ganzen Reihe von Staaten in Ost- und Südosteuropa abgeschlossen hat, mit Griechenland im Jahr 1932. Naja, und das hatte zur Folge, Griechenland hatte dann halt plötzlich auf diesem Clearing-Konto ein hohes Guthaben stehen von seinen Tabakexporten und sollte nun etwas dafür kaufen, wollte natürlich nur etwas dafür kaufen, denn wenn man etwas gut hat, möchte man es ja auch ausgeben. Und insofern sind sie dazu gekommen, dann tatsächlich im großen Maßstab deutsche Industrieprodukte zu kaufen. Und der richtige Renner sind dann ab 1935, 36 Rüstungsprodukte gewesen. Die Geschichte ist recht interessant, denn sie zeigt zweierlei. Sie zeigt zum einen, dass die Rüstungsexportgeschichte in der deutsch-griechischen Geschichte schon alte Wurzeln hat. Und zum anderen zeigt sie, dass es Mitte der 30er Jahre eine politische Kooperation gab, die diese Rüstungsexporte mit dem NS-Reich ermöglicht hat. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Man kann sehen, dass in der ersten Hälfte der 30er Jahre in Griechenland die Kreise aus dem Königshof, die schon im Ersten Weltkrieg pro-deutsch waren, das waren sehr reaktionäre pro-deutsche Kreise, dass die stärker geworden sind, größeren Einfluss bekommen haben, dass die darauf gedrängt haben, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland auszuweiten. Und zu diesen Kreisen hat auch jemand gehört, der hieß Ioannis Metaxas. Das war derjenige, der dann im August 1936 sich zum faschistischen Staatschef geputscht hat, mehr oder weniger. Das heißt, seit August 1936 war Griechenland ja eine faschistische Diktatur mit einem Staatschef, der letztlich aus diesen pro-deutschen Zusammenhängen kam, die es in Griechenland eben seit der Jahrhundertwende eigentlich gegeben hat. Und damit verbunden war dann natürlich auch eine stärkere Orientierung am Deutschen Reich. Und das faschistische Regime von Metaxas konnte gut mit dem NS-Regime, auf jeden Fall. Die haben zusammen, heute würde man sagen, Antiterrorbekämpfung gemacht. Antiterrorbekämpfung hieß damals halt Kampf gegen Kommunisten und Kommunistinnen, gegen alles, was irgendwie links war. Dazu haben sie sich auch spezielle Beratung besorgt in Deutschland bei den damaligen deutschen Repressionsbehörden. Und es ist da dann eben auch zu einer engen rüstungswirtschaftlichen Zusammenarbeit gekommen. Das ist so weit gegangen, dass Rheinmetall sogar Munitionsfabriken in Griechenland in Lizenz aufgebaut hat. Das heißt, ein griechischer Konzern durfte praktisch Rheinmetall-Munition nachbauen mit Fabriken, die Rheinmetall geliefert hat und für die auch Lizenzgebühren dann gekriegt haben. Ne? Aber diese Rüstungsgeschäfte sind so weit gewesen, dass sie sogar eben in eine Lizenzproduktion gemündet haben. Also sie sind sehr eng gewesen. Gut, das ist ein Thema, das man wirklich breit ausweiten könnte, diese Zusammenarbeit, vor allem in der zweiten Hälfte der 30er Jahre. Sie ist auch in Deutschland aktiv vorangetrieben worden, unter anderem bei Olympia. Olympia war ja gerade im Sommer 1936, als der Metaxas sich an die Macht geputscht hat, hat also wunderbar gepasst. Als hier in Berlin Olympia war, haben griechische Diplomaten ihre Absprachen mit eben den zuständigen deutschen Stellen da am Rande von Olympia sozusagen getroffen. Also sie sind eben aus Anlass von der Olympiade nach Berlin gereist und haben hier dann eben ihre Deals gemacht. Auf der anderen Seite ist Olympia dann aber in Deutschland auch so ein bisschen als Propaganda für Griechenland verwendet worden. Ne? Die Filme von Leni Riefenstahl, ne? Die Leni Riefenstahl zu Olympia 36 produziert hat, immer auch mit Blick auf Griechenland. Ne? Also da gleichzeitig Propaganda für Griechenland zu machen. Und es gab in Olympia, also dem historischen Olympia, eine Führergrabung. Ne? Die ist vom Deutschen Archäologischen Institut dort durchgeführt worden. Übrigens der Grabungsleiter damals, der ist direkt nach dem Krieg wieder der Chef vom Deutschen Archäologischen Institut in Athen geworden. Und er ist nicht der Einzige gewesen. Also auch das Goethe-Institut in Athen ist in den 50er Jahren von alten Nazis aufgebaut worden, die in den 30er und frühen 40er Jahren auch in Athen und Thessaloniki tätig waren und damals den Führer über alles gelobt haben. Das bedeutet also, die Bundesrepublik hat nach dem Zweiten Weltkrieg den Griechen und Griechinnen der griechischen Bourgeoisie hauptsächlich, denn Kulturpolitik ist eine Politik für die Bourgeoisie, denen hat sie die alten Nazis gleich wieder auf den Hals gehetzt. dieses ökonomische Verhältnis, also griechische Agrarprodukte, vor allem Tabak eben, gegen deutsche Industrieprodukte, vor allem Rüstungsgüter damals, das ist auch dieses klassische Verhältnis gewesen, wie es eben dann immer wieder auftaucht in der deutsch-griechischen Geschichte. Bei den Nazis ist es so gewesen, dass das ganz glatt in dieses Großraumwirtschaftskonzept gepasst hat. Ne? Das war ja so deren großes Wirtschaftskonzept, Europa als ein Großraum, als ein deutscher Großraum, der eben ökonomisch nach deutschen Bedürfnissen gestrickt wird. Und da hat das gut gepasst. Und Tabak hat da eine wichtige Rolle gespielt, denn Tabak ist, das vergisst man gerne, ein kriegswichtiges Gut. Ohne Tabak an der Front läuft der Krieg im Allgemeinen nicht. Denn wer da den ganzen Tag lang mordet, tut das besser, wenn er sich mit Tabak etwas runterfahren kann. Das ist einfach eine Erfahrung. Insofern ist es auch so gewesen, dass die Tabakernten das gewesen sind, was die Nazis nach ihrem Überfall auf Griechenland im April 1941 mit als erstes geplündert haben. Und nach dem deutschen Einmarsch in Griechenland im April 1941 hat eine irrsinnige Plünderungswelle angefangen. Da ist wirklich alles, was nicht nied- und nagelfest gewesen ist, haben die Nazis mitgenommen und es für deutsche Bedürfnisse verwendet, für die deutsche Rüstungsproduktion, für die Wehrmacht. Für andere Bedürfnisse, da musste die Baumwollernte abtransportiert werden, weil die Luftwaffe neue Uniformen brauchte, also wirklich haarsträubend. Und da ist so viel geraubt worden, dass dann die kleinen griechischen Unternehmen, die es gab, damals reihenweise zusammengebrochen sind, ne, weil ihnen die Rohstoffe gefehlt haben und es haben auch die Nahrungsmittel gefehlt. Und eine der ersten schlimmen Folgen des NS-Einmarsches war eine furchtbare Hungersnot, der mindestens 100.000, wahrscheinlich sogar 250.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Ne, die sind schlicht und einfach verhungert oder im Winter dann erfroren, also ganz fürchterlich umgekommen. Das ist der erste Schritt der deutschen Gewaltpolitik in Griechenland gewesen und die Geschichte geht ja weiter. Ich denke, ihr wisst es. Ich möchte das jetzt auch wirklich nur in Stichpunkten erwähnen, denn dazu gibt es viel Literatur und es gibt glücklicherweise inzwischen viele Menschen, die sich mit den fürchterlichen NS-Massakern, mit den Wehrmachts- und SS-Massakern in Griechenland beschäftigen. Mit den fürchterlichen Massakern in Distumo oder in Kalavrita oder in Komeno oder wo auch immer auf Kreta schon 1941, die unter dem Schlagwort Bandenbekämpfung betrieben worden sind, also Aufstandsbekämpfung, die Geschichte der Shoah in Griechenland, die Deportationen der 60.000 jüdischen Griechen und Griechinnen in das Vernichtungslager, größtenteils direkt nach Auschwitz, die Zwangsarbeit, die Hunderttausende Griechen und Griechinnen leisten mussten, zum Teil in Griechenland, zu einem kleinen Teil auch in Deutschland. All die fürchterlichen NS-Verbrechen, die übrigens so gut wie nicht entschädigt worden sind, also praktisch nicht. Und man muss noch dazu sagen, auch die Kriegsverbrecher, es sind so gut wie keine Kriegsverbrecher zur Rechenschaft gezogen worden. Also einige, ganz wenige, die Haupttäter in den Nürnberger Prozessen, einige, ganz wenige in Ländern in Osteuropa, aber in Deutschland wirklich niemand. Die sind alle schlicht und einfach davongekommen und selbst die wenigen, die Griechenland verurteilt hat, die der griechische Staat verurteilt hat, selbst die wenigen sind nach relativ kurzer Zeit auf Druck der deutschen Diplomatie wieder freigelassen worden. Jetzt habe ich gerade gesagt, auf Druck der deutschen Diplomatie. Nun fragt man sich, warum konnten deutsche Diplomaten in den 50er Jahren auf Griechenland schon wieder Druck ausüben? Also die sind 44 hochkant rausgeflogen aus dem Land. Sie mussten abziehen, sie haben den Krieg verloren. Sie hatten auch erstmal, also die bundesdeutsche Politik, dann hatte eigentlich, sollte man denken, auch erstmal andere Probleme gehabt. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass es mit Griechenland schon sehr schnell wieder eine Zusammenarbeit gegeben hat. Griechenland war eines der ersten Länder, mit denen die Bundesrepublik Deutschland diplomatische Beziehungen aufgebaut hat. Und auch insofern ist das deutsch-griechische Verhältnis schon ein recht spezielles, auch für die Geschichte der Bundesrepublik. Nun fragt man sich, zwei Sachen. Die eine ist, warum hat die bundesdeutsche Politik damals Wert auf Zusammenarbeit mit Griechenland gelegt? Und die andere ist, warum haben die Griechen und Griechinnen das mit sich machen lassen? Das ist die große Frage. Und da denke ich, kann man zu letzterem Punkt kann man zwei Sachen zusagen. Oder vielleicht eine, die es weitgehend erklärt. Diese eine, die es weitgehend erklärt, ist, dass Griechenland selbst ja in der zweiten Hälfte der 40er Jahre einen Bürgerkrieg hatte, der geführt wurde zwischen Linken, die noch aus der Zeit des Widerstandes, aus der Zeit der Partisanen eben recht stark waren, die auch in der Bevölkerung wirklich breit verankert waren, und reaktionären Kräften, die unterstützt wurden von Großbritannien damals vor allem, im Sinne, aus britischer Perspektive jetzt, im Sinne des Aufbaus einer breiten kapitalistischen Front gegen die sozialistischen Staaten. Insofern wurde die griechische Reaktion, also die Rechte in Griechenland bis hin zur äußersten Rechten, da systematisch von Großbritannien und auch dann ab 47 vor allem von den Vereinigten Staaten unterstützt. Und dieser Krieg, dieser Bürgerkrieg hat damit geendet, dass die Rechte gewonnen hat und dass die Rechte ihren Sieg auch ausgekostet hat. In dem Sinne, dass die Verhältnisse in Griechenland in den 50er Jahren wirklich sehr, sehr reaktionär waren. Ein ganz starker Druck auf die Linke. Und in dieser Zeit ist es so gewesen, dass die griechische Rechte dann schon auch das Bedürfnis hatte, ihre Kontakte nach außen aufzubauen. Denn, wenn ihr euch jetzt mal die Landkarte vorstellt, Griechenland ist ja in Südosteuropa das Land gewesen, was nicht realsozialistisch war. Nördlich angrenzend Bulgarien war es und dann auch Albanien waren es, wenn auch in unterschiedlichen Formen, aber Griechenland war so gesehen erstmal isoliert. Und von daher hat Griechenland schon auch großen Wert drauf gelegt, Kontakte aufzubauen in die westliche Welt. Zum einen wegen seiner äußeren Stellung, die einfach auch militärstrategisch, wenn man so will, prekär war, also umgeben von irgendwie sozialistischen Mächten. Und auf der anderen Seite eben auch, damit die griechische Rechte ihre innere Position stabilisieren konnte. Das heißt, die sind auch relativ rasch wieder in Bonn aufgelaufen damals. Anfang der 50er Jahre sind führende griechische Politiker nach Bonn gefahren mit dem Vorschlag, doch wieder die Handelsbeziehungen aufzunehmen. Und was hatte Griechenland anzubieten? Nicht viel. Das Land war vom Krieg ruiniert und auch von den Deutschen ruiniert. Die Deutschen haben zum Beispiel die Munitionsfabrik, die Rheinmetall in den 30er Jahren da aufgebaut hatte, die haben sie einfach demontiert und im Reich wieder aufgebaut. Ne? Also die Ansätze zur Industrie in Griechenland sozusagen, die sind gerade mal wieder heim ins Reich geholt worden, denn die Großraumwirtschaft wollte ja keine Industrie in der Peripherie, da sollten ja nur Agrarprodukte und Rohstoffe her. Ja, Griechenland hatte also da wenig und hat vorgeschlagen, ja, was kann man machen? Tabak wieder nach Deutschland zu exportieren, ne, in die Bundesrepublik, das, was man vorher schon gemacht hatte. Und so ist es dann auch gekommen. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten hat Griechenland wieder Tabak in die Bundesrepublik exportiert. Damit ist die Bundesrepublik sehr rasch auch wieder zum Haupthandelspartner Griechenlands aufgestiegen, also zu dem Land, das ökonomisch den größten Einfluss in Griechenland hatte. Und umgekehrt hat Griechenland zugesagt, deutsche Industrieprodukte zu kaufen. Ne, also genau diese alte Struktur, entstanden in den 1920er Jahren, baut sich da wieder auf nach dem Krieg. Ganz ungebrochen 1:1. Und das wirklich Bittere daran ist, teilweise sind es dieselben Leute gewesen, die diese Strukturen wieder aufgebaut haben. Es gibt einen griechischen Industriellen, Bodosakis hieß der Mensch. Das war jemand, ganz wilde Biografie eigentlich, ein Ausschnitt aus dieser Biografie ist halt, dass er in den 30er Jahren diesen Deal mit Rheinmetall eingefädelt hat. Er hat auch Deals mit Siemens eingefädelt. Siemens konnte ein modernes Telefonnetz in Griechenland aufbauen in den 30er Jahren und das hat dieser Bodosakis mit eingefädelt. Nach dem Krieg führende griechische Politiker fahren nach Bonn. Bodosakis fährt mit nach Bonn und fährt dort ein, dass Siemens wieder etwas in Griechenland aufbaut, also Telefonstrukturen oder ein Rundfunknetzwerk oder unterschiedliche Sachen, die damals hatten. Aber genau die alten Strukturen wieder am Werk in den 1950er Jahren. Und so sind tatsächlich auch diese alten Wirtschaftsstrukturen dann wieder entstanden. Diese Wirtschaftsstrukturen sind gestärkt worden durch die EWG, also die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und später die EU. Die EWG, 1957 gegründet mit den römischen Verträgen, ne, also das, was hier heute als eben Europa gefeiert wird, als europäische Einigung, als etwas, was uns den großen Fortschritt bringt und das friedliche Zusammenleben in Europa. Das hat für Griechenland so ausgesehen, dass es diese EWG gab. Griechenland war natürlich nicht mit drin, aber Griechenland hat schon 2 Jahre nach der Gründung offiziell beantragt, zumindest assoziiert zu werden an die EWG. Der Hintergrund war halt, dass man einfach eine engere Anbindung an den Westen wollte, an die westliche Welt und auch eine engere ökonomische Anbindung. Griechenland hat also diese Assoziierung an die EWG beantragt und sie ist 1961 dann auch beschlossen und realisiert worden. 1961 wurde Griechenland an die EWG assoziiert. Wenn man sich mal die trockenen Handelsstatistiken anschaut, dann stellt man fest, ab 1961 steigt der griechische Export nach Deutschland von Rohstoffen. Es steigt vor allem aber auch der griechische Import von vor allem bundesdeutschen Industriegütern und es steigt das griechische Handelsdefizit. In den 1960er Jahren schon. Genau der Mechanismus, den wir von heute kennen. Geht so weiter, geht durch die 60er Jahre hindurch so weiter, geht durch die 70er Jahre hindurch so weiter. In den 70er Jahren zeitweise, bittere Geschichte, zeitweise unter der Militärdiktatur in Griechenland, gibt es den Versuch in Griechenland eine nachholende Modernisierung hinzukriegen, das heißt dem Land auch industrielle Strukturen zu verschaffen, um aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Dieser Versuch endet abrupt 1981, als Griechenland in die EG aufgenommen wird. zu diesem Zeitpunkt, das war in Griechenland übrigens sehr umstritten, ne, die griechische Linke war damals stark dagegen, weil sie gesagt hat, hier, wir wollen nicht in Abhängigkeit von der EG geraten. Und führende griechische Politiker haben damals gesagt, wenn man wirklich in die EG reingeht, dann verliert man seine Demokratie letztlich. Denn in Brüssel, so haben die das ganz klar gesagt, in Brüssel haben die großen Mächte das Sagen, nämlich Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Die kleinen Staaten haben kein großes Mitspracherecht, also insofern kriegt man die Sachen ohne Ende reingedrückt über die EG. Trotzdem ist es so gekommen, dass Griechenland in die EG aufgenommen wurde und ab diesem Zeitpunkt verschärft sich das alles nochmal oder nochmal wieder. Die griechischen Importe von Industriegütern gehen rauf und die Exporte allenfalls von Agrargütern gehen rauf und das Handelsdefizit steigt weiter. Dieser Prozess hat so starke Auswirkungen gehabt, der hat sich nicht nur auf Industriegüter ausgewirkt, sondern sogar auf Sachen wie Feta-Käse. Ab 1981 ist der Import von Feta aus Dänemark massiv in die Höhe gestiegen, denn aus irgendwelchen Gründen war der billiger als der eigene griechische Feta und dadurch ist Griechenland zum Importeur von griechischem Käse geworden. Das ist so absurd alles. Es ist heute noch so, dass Griechenland 13% der deutschen Fleischexporte abnimmt. Ne? Also landwirtschaftliche Produkte, wenn man so will. Ne? Gut, der ganze Prozess ist dann nochmal auf die Spitze getrieben worden mit dem Euro-Beitritt. Auch da kann man sehen, das ist ein Punkt, der den Prozess nochmal verschärft. Mehr Industriegüter ins Land, mehr allenfalls Agrargüter raus und das Handelsdefizit steigt immer weiter. Und insofern ist im Laufe der Euro-Krise eben dann auch Griechenland letztlich kollabiert und genau an dieser alten Struktur. Und ich denke eben, man kann das gut zeigen. Ich habe die Details, die Ziffern dazu eben in diesem Buch hier drin. Ich würde sagen, dieser Prozess, der Griechenland in den Kollaps getrieben hat, ist einer, der von außen aufgedrückt wurde und der bis in die 1920er Jahre hinein zurückreicht und an dem Deutschland eine ganz massive Schuld trägt. Und ich denke, wenn man von der Griechenland-Krise redet und von den sozialen Verwerfungen, die das hervorbringt, dann darf man davon nicht schweigen. Denn wenn man an die Wurzel der Sachen gehen will, dann muss man das tun. Anders wird man das Problem nie lösen können. Gut, ich denke, wenn man sich mit der aktuellen griechischen, mit der wirklich fürchterlichen Lage in Griechenland, mit den sozialen Verwerfungen beschäftigt und wenn man da etwas bewirken möchte, dann denke ich, muss man sich deswegen auch beschäftigen mit dieser alten Geschichte der griechischen Abhängigkeit und mit dem Land, das sie aufgebaut hat. Und wenn man das nicht tut, dann wird man da nie an die Wurzel des Problems gehen können, was man aber meiner Ansicht nach natürlich muss, wenn man es lösen will. Gut. Man könnte vielleicht noch dazu sagen, ich habe es vorhin schon angedeutet, dass Griechenland aus ökonomischer Sicht seinen ökonomischen Wert aus Sicht der deutschen Wirtschaft durchaus etwas verliert. Das ist schon so. Aber es ist bis heute noch so, dass deutsche Unternehmen wirklich noch nach Strich und Faden auch aus dem zusammenbrechenden Griechenland noch Profit ziehen. Ein kleines Beispiel ist diese Sache mit den Regionalflughäfen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. In Griechenland sind 14 Regionalflughäfen privatisiert worden. Also verkauft worden. Für einen Preis, den der Konzern, der sie gekauft hat, den Betrieb der Regionalflughäfen gekauft hat, in 20 Jahren drin haben wird, aber die nächsten 20 Jahre dann massiv Gewinn einfahren können wird. Das ist Fraport, ne, ein deutsches Unternehmen, das das Recht, die griechischen Regionalflughäfen zu betreiben, sich gekauft hat. Das ist deswegen interessant, weil das diese 14 Flughäfen sind von den Regionalflughäfen, über die 2/3 des griechischen Tourismus abgewickelt werden. Und Tourismus ist eines der wenigen Geschäfte, die in Griechenland noch gehen. Die Sonne scheint noch da, die Strände sind noch da und werden noch weiter da sein. Und man kann sich da immer noch am Strand in die Sonne legen. Von daher, die Tourismusindustrie ist eine Zukunftsbranche in Griechenland. Und also einen Teil davon hat sich jetzt Fraport gerade gekrallt, ne, mit dem Zugriff also auf die Regionalflughäfen. Ein gutes Beispiel dafür, wie selbst aus einer zusammenbrechenden Wirtschaft sich teilweise noch Profit schlagen lässt. Und da, wo das der Fall ist, sind deutsche Konzerne auch mit zur Stelle. Ich betone jetzt immer deutsche Konzerne, schlicht und einfach, weil wir hier in Deutschland leben. Und ich denke, Politik ist immer etwas, wo man im eigenen Land ansetzen sollte. Es gibt selbstverständlich auch Konzerne in anderen Staaten. Aber, muss man auch dazu sagen, in Griechenland haben deutsche Konzerne immer eine besondere Rolle gespielt, eine besonders starke Rolle gespielt und sie tun das noch heute. Insofern ist es auch besonders wichtig, sich mit deutschen Konzernen zu befassen. Stichwort Privatisierung von den Flughäfen. Die ganze Geschichte ist in vielfacher Hinsicht ein Skandal. Zu den skandalösen Aspekten gehört, dass es insgesamt 37 griechische Regionalflughäfen gibt. 14 von denen funktionieren profitabel. Die anderen funktionieren mehr oder weniger nicht profitabel, weil das ganz kleine Flughäfen auf entfernten Inseln sind. Die sind wichtig für den griechischen Staat, nur um den Kontakt zu den Inseln wirklich zu halten und die Menschen da nicht abzuschneiden vom Hauptteil des griechischen Staates. Aber die sind nicht profitabel zu betreiben, zu einem guten Teil nicht. Der ursprüngliche Privatisierungsplan war, die griechischen Flughäfen zu mixen. Sie so zu mixen, dass man halt Profitable mit Nicht-Profitablen zusammentut, in zwei Paketen bündelt und diese zwei Pakete verkauft, damit der Käufer halt auch ein paar Nicht-Profitable mit durchfinanzieren muss, damit Griechenland auch was hat von diesem Deal. Das ist dann letztlich aber gescheitert an der Troika. Zur Troika gleich noch ein bisschen was. Konkret gescheitert ist es an den Beratern, die den Ausverkauf der griechischen Regionalflughäfen da beraten haben. Und einer der Hauptberater war die Lufthansa, die ihrerseits übrigens an Fraport beteiligt ist. Also völlig unparteiisch da beschlossen hat, Fraport ein günstiges Paket zusammenzustellen. Das sind Sachen, die würde man anderswo unter Bananenrepublik Korruption verbuchen, aber hier ist das halt schlicht und einfach Geschäft, ne? Das heißt, so sind die Verhältnisse da und nun fragt man sich auch, warum kommt ausgerechnet die Lufthansa da in so eine Beraterstellung, ne, wo klar ist, dass deutsche Interessenten da sein werden. Das liegt selbstverständlich auch daran, dass zu diesem Zeitpunkt noch die Troika fest in deutscher Hand war. Die Troika, drei Vertreter, ne, drei Organisationen, die Verhandlungsgruppen nach Griechenland entsenden und die drei Leiter dieser Gruppen, von denen waren zwei Deutsche. Also die Bundesrepublik Deutschland auch maßgeblich überrepräsentiert in dieser Troika. Und mal ganz abgesehen davon, dass diese Troika ja eigentlich die deutschen Kürzungsdiktate da oktroyiert hat. Zur Troika nochmal kurz zwei, drei Aspekte, denn die sind, denke ich, auch wirklich wichtig und werden heute gerne wieder vergessen. Die Troika ist ja das Instrument, was durchsetzen soll, dass Griechenland tatsächlich diese Kürzungsdiktate realisiert. Das heißt also, die Leute von der Troika sitzen in Athen und was die da konkret tun, das ist mal rausgekommen, wirklich im Detail, durch ein paar geleakte E-Mails. In diesen E-Mails konnte man dann sehen, wie es läuft, wenn es griechische Gesetzesvorhaben gibt, wenn die durchs Parlament gejagt werden. Zum Teil werden sie so, oder sind sie damals so schnell durchs Parlament gejagt worden, dass eigentlich keine realistische Auseinandersetzung damit möglich war. Also heute kriegt man einen umfangreichen Gesetzesvorschlag rein, morgen wird er diskutiert, übermorgen wird er abgestimmt. Kann man natürlich keine ernsthafte Debatte darüber führen, geschweige denn eine vernünftige öffentliche Debatte. Solche Sachen wurden gemacht. Dann stellte sich raus, dass das griechische Parlament jeweils Gesetzesentwürfe bei der Troika eingereicht hat. Die sind dann kommentiert worden mit Randnotizen wie, Zitat, reicht teilweise aus, Zitat Ende, oder Zitat, reicht nicht aus, Zitat Ende, oder auch, Zitat, wird abgelehnt, Zitat Ende. Also das wollen wir nicht. Das heißt also, da hat eine nicht gewählte Organisation irgendwelcher EU-Behörden und einfach mal gesagt, hier die Gesetze, die der griechische Souverän da über sein Parlament gerade mal beschließen lassen will, das interessiert uns nicht. Wir sagen, so geht es nicht. Das heißt also, die Troika ist eigentlich das Sinnbild dafür, wie im Rahmen dieser deutschen Kürzungsdiktate gegenüber Griechenland die Demokratie ausgehebelt wird, muss man ganz klar so sagen. Es gibt noch verschiedene Beispiele dafür. Ich habe das auch ein bisschen ausführlicher behandelt in dem Buch, wie mit unterschiedlichen Methoden die demokratischen Vorgehensweisen wirklich zunichte gemacht werden. Das heißt also, letztlich ist auch der Bestand der Demokratie in Europa, selbst wenn man mal davon absieht, dass es eine bürgerlich-parlamentarische Demokratie ist, aber selbst die ist nicht mehr in Ansätzen gewährleistet. Und das, um das nochmal hinzuzufügen, das, um diese Kürzungsdiktate durchzusetzen, die ja ihrerseits wieder nur dieses ungleiche Wirtschaftsverhältnis irgendwie aufrechterhalten sollen. Nur dieses Wirtschaftsverhältnis, wo Griechenland ständig kauft, Industrieprodukte kauft, sich dabei überschuldet, weil es nur Agrargüter exportieren kann. Gut, die Troika also ein gutes Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit mit Griechenland läuft. Denn es ist nicht so, dass Griechenland, ich sage das jetzt mal so mit allen Einschränkungen, dass Griechenland nur ausgebeutet wird. Es gibt Teile der griechischen Gesellschaft, die profitieren tatsächlich auch von der Entwicklung. Das sind sehr, sehr wenige, das sind Teile der griechischen Bourgeoisie und das sind einige griechische Oligarchen. Es gibt in Griechenland auch einige Männer aus der Wirtschaft, es sind wirklich meines Wissens auch immer Männer, die sehr viel Geld haben, sehr viel Geld angehäuft haben, auf welchen Wegen auch immer, oft über die Reederei, die in Griechenland eine wichtige Rolle gespielt hat, teilweise über die Banken. Die haben unterschiedliche geschäftliche Zusammenhänge, aber sie haben einen sehr, sehr starken Einfluss. Und es ist tatsächlich auch so, dass von diesen Privatisierungen, die die Troika überwacht, Griechenland muss ja die noch funktionierenden Teile seiner Wirtschaft verkaufen, um Geld zu verdienen, um die Staatsschulden abzubauen. Die Leute, die das aufkaufen dürfen, das sind halt in vielen Fällen durchaus griechische Oligarchen. Es gibt ein bekanntes Beispiel, das ist die Privatisierung des Wettanbieters OPAP. OPAP ist der größte griechische Wettanbieter, der 2011 Gewinne eingefahren hat, 500 Millionen Euro 2010, glaube ich, 600 Millionen Euro 2011 und 2012 oder 2013 wurde er dann privatisiert. Leuchtet auch nicht wirklich ein, ne, warum ein Staat jetzt ein Unternehmen ausverkaufen soll, das ihm Gewinne einbringt, anstatt mit den Gewinnen die Schulden zu decken. Aber das ist die Troika-Politik und die Troika-Politik ist natürlich eine, die den Interessen derjenigen Staaten folgt, die da den Daumen drauf haben auf der Troika. Gekauft hat dieses Ding übrigens ein Oligarch, der gerade damals Furore gemacht hat in Griechenland. Dieser Oligarch, Melissianidis heißt er, der hat deswegen Furore gemacht, weil eine kleine griechische Zeitschrift investigativ tätig aufgedeckt hat, dass er mit seinen Tankern, die er hatte, er hat Öl gekauft und das steuerbegünstigt einkaufen können und es dann als Treibstoff verkauft, also praktisch damit die Steuer umgangen und dann noch Zusatzgewinne gemacht, also so ein kleiner innergriechischer Skandal. Und das hat diese Zeitschrift veröffentlicht und was dann wirklich Wellen geschlagen hat, ist, dass diese Zeitschrift dann Anrufe gekriegt hat von einem Herrn, der sich Melissianidis nannte. Man darf nicht sagen, dass er es gewesen ist, weil es gibt keinen handfesten Beweis dafür. Tatsächlich ist der Anruf erfolgt aus der Zentrale seiner Firma. Und er hat dann nette Sachen gesagt, wie, ich muss es jetzt nicht wörtlich vorlesen, ich lege euch alle um, sinngemäß war das. Und das hat dann Griechenland wirklich Schlagzeilen gemacht. Dieser Herr hat dann bei der Troika-Privatisierung von diesem Wettanbieter den Zuschlag gekriegt. Und mitberaten hat es die Deutsche Bank. Ne? Also die Deutsche Bank hat mit dafür gestimmt, ihm den Zuschlag zu geben. Das sind die Verhältnisse, die bei der Privatisierung in Griechenland herrschen und die natürlich auch die gesellschaftlichen Verhältnisse in Griechenland nochmal auf die Spitze treiben. Das hat ja alles, das sind ja Sachen, die gesellschaftliche Folgen haben, ne, wenn man solche Oligarchen auch noch bedient. Ich möchte am Schluss einen Aspekt noch nennen, der meiner Beobachtung nach auch gerne übersehen wird, obwohl er eine ganz wichtige, strukturell wichtige Rolle spielt für Griechenland. Und das ist die Emigration aus Griechenland, nicht die Emigration. Die Emigration nach Griechenland, das sind ja vor allem die Menschen, die fliehen, die aus den Kriegsgebieten oder aus Elendsgebieten im Nahen Mittleren Osten vor allem in Afghanistan fliehen, nach Europa mit gutem Grund und die dann aus, ich denke euch allen bekannten Gründen, in Griechenland festsitzen. Schuld daran ist letztlich dieses Dublin-System, das wer durchgesetzt hat in der Europäischen Union, die deutsche Politik in den 90er Jahren. Gut, das ist natürlich ein ganz großes Thema in Griechenland und auch, dass Griechenland dabei keine oder nur ganz unzureichende Unterstützung erfährt der wirklich reichen, wohlhabenden Staaten Europas bei der Versorgung der Flüchtlinge. Auch das ist ein großes Problem, aber ich denke, das wird zumindest annähernd thematisiert inzwischen. Wenig thematisiert wird die Emigration aus Griechenland. Die neuesten Zahlen besagen, dass bis zum heutigen Tag, ich glaube seit 2010, ungefähr 450.000 Menschen aus Griechenland ausgewandert sind. Das sind zum großen Teil, zum kleineren Teil sind es beispielsweise Albaner und Albanerinnen, die in den 2000er Jahren nach Griechenland gegangen sind, um dort zu arbeiten. Von denen sind viele wieder weg, weil die Arbeit gibt es nicht mehr und nicht arbeiten, sagen die sich, dann kann ich auch bei meiner Familie. Aber es sind zum großen Teil auch Griechen und Griechinnen und zu einem wirklich großen Teil akademisch ausgebildete Griechen und Griechinnen. Denn die haben wiederum gute Chancen auf dem, sagen wir mal, vor allem deutschen Arbeitsmarkt. Und die meisten von ihnen gehen auch nach Deutschland. Sie haben sehr guten Grund zu gehen, abgesehen davon, dass jeder Mensch meiner Ansicht nach das Recht haben soll, dahin zu gehen, wo er oder sie will. Das steht ja völlig außer Frage. Ne? Aber wenn jemand, der in Griechenland Medizin studiert hat, dann merkt, gerade mal 50% der Ärzte in den Polikliniken gekürzt, ich kann das vergessen, ich werde hier nichts, ne? Ich muss gehen, dann ist das nichts, was schön ist. Wenn er gehen oder sie gehen will, ist das schön, ne? Aber viele von ihnen wollen nicht, müssen. Mein Zahnarzt in London zum Beispiel musste gehen, ne? Also er konnte nicht da unten leben, weil er keinen Job gekriegt hat, er musste weg. Und das finde ich einen bitteren Fall, wenn man muss. Das betrifft, wie gesagt, insgesamt Hunderttausende inzwischen. Das ist erstmal für die betroffenen Menschen, insofern sie müssen und nicht wollen, eine bittere Erfahrung. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass das strukturell den griechischen Staat gerade noch mal weiter in die Krise treibt. Denn, und man muss diese Rechnung auch mal aufmachen in diesem Fall, denke ich, Es ist so, dass vor allem eine universitäre Ausbildung Geld kostet. Gerade eine medizinische Ausbildung kostet viel Geld. Und es hat jetzt mal jemand die Sache so formuliert. Ich meine, es ist ja so, dass praktisch Griechenland Menschen ausbildet für teures Geld, die dann beispielsweise hier in Deutschland arbeiten zu Tausenden, und die Bundesrepublik schert sich nicht drum, nimmt es dankend an, dass hier gut ausgebildete Menschen kommen und Ärzte und Ärztinnen, für deren Ausbildung man keinen Cent abdrücken muss. Ist ja, anstatt in der Krise da irgendwie einen Deal zu finden, dass Griechenland davon wenigstens seine Schulden vermindern oder was auch immer, aber nichts davon. Das hat ein Ökonom mal so formuliert. Es ist einer mit einem linken Hintergrund, das möchte ich dazu sagen. Zitat: Der griechische Staat entwickelt sich innerhalb einer neoliberalen Europäischen Union zu einem Exportland für Hochqualifizierte, von dem am meisten die leistungsstarken nordeuropäischen Staaten profitieren. Zitat Ende. Ne? Das trifft es. Und auch da sieht man, wie Griechenland wirklich noch da, wo man eigentlich im Alltag überhaupt nicht dran denkt, auch da noch wirklich objektiv ausgebeutet wird. Gut, soweit. Danke fürs Zuhören. Wir können jetzt gerne noch beliebig weiter diskutieren.